Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der von der Perikopenordnung vorgesehene Predigttext für diesen Sonntag Judika, er steht in 1. Mose 22. Wir wollen hören auf die Verse 1 bis 18. Nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, von wo ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die Gott ihm gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses teuer werte Wort, das du uns aus dem Alten Testament nun schenkst als Predigttext. Wir wollen dir Dank sagen für diese Geschichte der Prüfung Abrahams. Und wir wollen dich bitten, wenn wir jetzt die Predigt über diese Geschichte hören, Herr, dass du sie uns öffnest, dass du zu uns sprichst, in unser Leben hinein, zu jedem Einzelnen, wie er heute hier in der Kirche ist, zu jedem Einzelnen, wie er zugeschaltet ist, auf das wir das recht verstehen können und annehmen können, was du uns zu sagen hast für unseren Glauben, für unseren Gehorsam, für unsere Prüfungen, die wir zu bestehen haben. Dass wir das verstehen können, dass wir das annehmen können, Herr, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Herr, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Geschafft. Geschafft, das ist so ein Gefühl, was ich häufig hatte, wenn ich eine Prüfung bestanden hatte. Geschafft. Also ob das beim Abitur war, bei der Führerscheinprüfung, im Studium, Bibelkunde, Philosophikum, Graecum, Hebraikum, der Jagdschein, wenn man dann durch war, geschafft. Prüfung bestanden. Und das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man Prüfung besteht. Allerdings, und da geht es mir vermutlich wie den meisten von Ihnen, die Sie alle auch Prüfungen schon bestanden haben, dieses Gefühl hält nicht besonders lange an. Da freut man sich so 2, 3, 4 Tage und dann kommen schon die nächsten Dinge, mit denen man sich hier irdisch beschäftigt. Die Prüfung, mit der wir es hier zu tun haben, dieses Gefühl des Geschaffthabens, die Prüfung bestanden zu haben, dieses Gefühl geht weiter. Das ist nicht vor 3.500 Jahren zu Ende gewesen, sondern Abraham in der Ewigkeit. Der ist Gott dankbar für das, was er schaffen durfte hier am Berg Moria, dass er gehorsam war. Und das ist etwas, was nicht zu Ende gegangen ist, sondern was heute noch spricht, dieses Bestehen der Prüfung. Das ist etwas ganz Wunderbares, dass wir heute aus diesem Schaffens des Abrahams lernen können für unseren Glauben, für unsere Prüfung, die wir zu bestehen haben. Das ist eine Geschichte, wie kaum eine andere in der Bibel deutlich macht, dass Gott Menschen prüft. Und so habe ich die Predigt überschrieben, Gott prüft den Menschen. Und ich habe 4 Punkte mitgebracht, die ich uns noch einmal vor Augen stellen möchte, anhand der Geschichte Abrahams, aber eben auch blickend auf unser Leben. Erstens, Gott prüft den Menschen, aber er reizt ihn nicht zur Sünde. Zweitens, Gott prüft den Menschen und schaut, ob wir seinem Wort gehorsam sind. Drittens, Gott prüft den Menschen und dadurch wird deutlich, wer der Herr unseres Lebens ist. Und viertens, Gott prüft den Menschen und wer die Prüfung Gottes besteht, der wird reich gesegnet. Das Erste, Gott prüft den Menschen, aber er reizt ihn nicht zur Sünde. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das als Erstes noch einmal hören, denn zum Beispiel in der Lutherbibel wird hier übersetzt und Gott versuchte Abraham. Und viele Menschen, wenn sie über dieses Geschehen 1. Mose 22 nachdenken, dann sprechen sie von der Versuchung Abrahams. Aber das ist falsch. Das muss man ganz deutlich sagen. Das ist falsch. Gott versucht keinen Menschen zur Sünde. Das kann er gar nicht tun. Er hasst die Sünde. Gott hat keine Gemeinschaft mit der Sünde. Gott prüft, aber er versucht nicht. Das Wort, das hier im Hebräischen steht, das heißt Nissa und das heißt so viel wie auf die Probe stellen und prüfen, aber es hat nie die Bedeutung zur Sünde reizen, also versuchen. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied als allererstes verstehen, weil sonst kommt man in ein ganz falsches Gottesbild. Gott prüft die Menschen, ja, ob sie den Versuchungen widerstehen. Ob sie den Angriffen des Teufels halt widerstehen können, ob sie dem Wort Gottes gehorsam sind, das ja. Aber er versucht niemals. Ich habe Ihnen auf dem Predigtzettel, deshalb ist er so lang geworden, auch noch ein weiteres Wort abgedruckt, Jakobus 1, da heißt das ganz deutlich, Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden, sondern jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Ganz wichtig, ja, wir werden von Gott geprüft. Aber die Versuchungen dieser Welt, die sind nicht von ihm, die sind vom Widersacher, die sind vom Teufel. Und das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können, warum denn Gott auch noch den Teufel geschaffen hat. Aber wir dürfen wissen, in allen Prüfungen, die wir zu bestehen haben, dass wir Teil eines viel, 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 viel Größeren sind. Abraham bei dieser Wahnsinnsprüfung, diese Unmenschlichkeit, die ihm hier zugemutet wird, ist Teil des gesamten Erlösungswerkes. Abraham, ich habe eben gesagt, der sitzt jetzt in der Ewigkeit, der weiß um das, was ihm durch Gottes Gnade geschenkt wurde, dass er hier gehorsam war. Und was hat das für einen Segen gebracht? Wir werden im 4. Punkt darüber reden, was es heißt, wenn man dem Wort Gottes gehorsam ist, die Prüfung besteht. Aber nicht nur den Segen, den er, seine Nachkommen erleben durften, ganz praktisch. Nein, er ist hiermit auch Teil des Erlösungswerkes. Das konnte er gar nicht übersehen. Diese Geschichte ist Jesus Christus im Alten Testament. Also wer nicht versteht, dass die Schriften des Alten Bundes von Christus zeugen und es hier spätestens nicht erkannt hat, dem ist nicht zu helfen. Hier ist von Christus die Rede. Hier wird uns gesagt, was der lebendige Gott für uns getan hat, was er von Menschen nicht verlangt, nämlich diese Unmenschlichkeit, seinen Sohn zu opfern. Und es ist ja auch der Berg Moria, auf dem Jesus stirbt. Nicht hier schreit alles nach dem Kreuzesgeschehen. Der Esel, auf dem die beiden zunächst reisen, nicht der Esel, mit dem Jesus nach Jerusalem beim Passionsgeschehen einreicht. Die Knechte, die dann zurückbleiben, die Jünger, die ihn verlassen halt. Das Holz, das sich der Sohn auf die Schultern legt, damit er damit geopfert wird halt. Nicht das Holz vom Kreuz, das der lebendige Gott tragen muss durch die Straßen von Jerusalem. Das ist alles Jesus Christus hier. Und diese Prüfung hat nicht nur etwas damit zu tun, dass eben Abraham irgendwie so nach dem Motto, wie so ein TÜV-Prüfer, der hingeht und guckt sich ein Auto an, aber dem ist es vollkommen egal, was der Besitzer macht oder was sonst das Surrounding ist, sondern hier ist Teil des gesamten Erlösungswerkes halt gemeint. Hier geht es um viel, viel Größeres. Und das müssen wir wissen bei den Prüfungen, die wir zu bestehen haben. Und nicht nur Abraham wird geprüft. Gott prüft nicht nur den Abraham, Gott prüft alle Menschen. Jesaja 48, Vers 10. Losung für den heutigen Tag. Und das ist nicht nur dem Volk Israel gegeben vor 2500 Jahren, das ist dir gesagt. Siehe, ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Gott prüft dich. Psalm 7, Vers 10 heißt es, der gerechte Gott prüft Herzen und Nieren. Der macht nicht so ein bisschen, sondern er prüft dich durch und durch. 1. Thessalonicher 2, Gott, der unsere Herzen prüft. Und vieles in unserem Umfeld, was wir nicht verstehen, was wir nicht annehmen können sind oder nicht annehmen wollen, halt, hat mit Prüfungen Gottes zu tun. Wegen des Ungehorsams Israels lässt Gott dann die Fremdvölker, die Kanaaniter, die Jebusiter nicht vollständig ausrotten, sondern er sagt in Richter 2, als sein Zorn über Israel entbrannt war, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und nicht gehorcht habe meiner Stimme, will ich sie hinfort auch nicht vertreiben, diese Völker, sondern ich will sie prüfen, ich will Israel prüfen durch diese Völker. Und die gesamte Richterzeit, die gesamte Königezeit ist eine Prüfungszeit. Gott prüft Israel. Gott prüft uns. Ich habe damit den Gottesdienst begonnen. Wir Menschen, wir prüfen ja immer wieder so im Glauben, ob das alles mögliche Sinn macht, wie wir uns verhalten, ob wir was einbringen sollen in die Gemeinde, ob wir mehr beten sollen, mehr Bibel lesen sollen. Wir prüfen uns immer nicht und dann checken wir so ab, ob das Sinn macht oder nicht. Entscheidend für dein Leben ist, dass Gott dich prüft. Und das will dir Gott dir heute noch einmal sagen. Für all dein Tun, für all dein Lassen. Du wirst geprüft von dem lebendigen Gott. Und diese Prüfung ist nie abgeschlossen. Also als ich mein Abitur in der Tasche hatte, da war klar, zack, das Ding ist erledigt. Kann mir niemand mehr wegnehmen, Abitur erledigt. Als ich meine Jägerprüfung bestanden hatte, zack, Prüfung in der Tasche erledigt. Muss ich nie wiederholen, spricht kein Mensch mehr von halt. Nicht? Mein Führerschein gemacht, nicht Führerschein bekommen, alles erledigt. Nicht? Das hat man einmal gemacht, ist die Prüfung abgeschlossen. Bei den Prüfungen Gottes ist das anders. Die Prüfungen Gottes laufen bis zum letzten Atemzug unseres Lebens. Und die kommen häufig zeitlich unpassend. Das möchte ich dir auch für deine Prüfung sagen. Der Moment der Prüfung hier bei Abraham ist ein zeitlich unpassender. Im Kapitel zuvor, Kapitel 21, hat er gerade Ismael, den anderen Sohn, den er hat, den er mit der Hagar gezeugt hat, weil seine Frau Sarah ihn bequatscht hatte, den hat er weggeschickt, weil es Probleme gegeben hatte zu Hause. Der war jetzt nicht mehr da. Also wenn die ganze Geschichte so 2 Jahre früher gelaufen wäre, dann wäre die Opferung noch ein bisschen einfacher gewesen, weil dann hätte er eventuell den Isaak opfern können, weil da wäre ja noch der andere Sohn gewesen halt, nicht? Da hätte man ja noch Ersatz gehabt, in Anführungszeichen. Ich denke jetzt mal einfach ganz praktisch, einfach ganz materialistisch. Aber jetzt hat er den gerade weggeschickt. Der eine Sohn ist schon weg und jetzt soll er den anderen auch noch opfern. Das passt überhaupt gar nicht rein. Aber so ist das mit den Prüfungen Gottes. Die kommen nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt sind wir richtig stark im Glauben. Nicht, jetzt können wir, so etwa wenn wir ein Auto vorführen beim TÜV nicht, da fahren wir nicht hin. Wenn das Ding gerade, was ich jetzt hier, einen Platten hat und wenn die Windschutzscheibe eingeschlagen ist und wenn der Zahnriemen gerissen ist, sondern das bringen wir erst in Ordnung, wenn wir zum TÜV gehen, dann, wenn das Auto in Ordnung ist. Aber Gott prüft nicht wie irgendwie die TÜV-Anstalt, sondern Gott kommt häufig zu den Zeitpunkten, wo sie nie passend sind. Und ein anderes möchte ich sagen halt, und dann komme ich zum zweiten Punkt, Gott prüft uns auch nicht in vielen Dingen. Der prüft uns nicht, ob unser Garten jetzt schon gemulcht ist, ob wir schön die Sträucher beschnitten haben, ob alles gedüngt ist, ob alles tipptopp aussieht, damit wir jetzt demnächst irgendwann angrillen können. Der prüft auch nicht unser Auto. Das ist diesem Gott reichlich egal. Der prüft nur eine einzige Sache. Der prüft nur unseren Gehorsam gegenüber seinem Wort. nur unseren Gehorsam gegenüber seinem Wort. Ich habe in der letzten Woche mit einem guten Freund gesprochen, Kampfpilot bei der Bundeswehr, der fliegt ja so Kampfhubschrauber. Und dann hat er mir erzählt, dass er wieder zur fliegerischen Tauglichkeitsuntersuchung nach Fürstenfeldbruck muss. Muss der einmal im Jahr hin, muss sich untersuchen lassen. Und da wird er komplett von seinem Arbeitgeber, der Bundesrepublik Deutschland, der Bundeswehr, durchgecheckt halt, nicht? Da muss er zum Internisten, da muss er zum Neurologen, da muss er zum HNO-Arzt, da muss er zum Augenarzt halt, nicht? Der wird alles abgecheckt, nicht? Da wird alles geguckt. Eine vielfältige Prüfung. Die Prüfung, die Gott uns unterzieht, das ist nur ein einziger Punkt. Ein einziger Punkt. Gott prüft uns nur, ob wir seinem Wort gehorsam sind. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Gott prüft den Menschen und schaut, ob wir seinem Wort gehorsam sind. Da heißt es hier, Genesis 22, 2, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh hin in das Land Moria, opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Hier steht nicht drin, dass Gott sagt, ja, mach das mal und wird schon vermutlich gut gehen. Hier steht auch nicht drin, mach das mal, weil das hat zu tun mit meinem großen Heilsplan. Sondern das ist der nackte, brutale, unmenschliche Befehl. Das einzigste Kind, das du hast, bring es um, opfere es. Und da gibt es 1000 Gründe zu sagen, das kann Gott doch nicht gemeint haben. 1000 Gründe, warum das nicht irdisch passt, halt nicht. Warum man Widerstand leistet. Und was macht Abraham hier? Leistet er Widerstand? Nein, der zieht früh am Morgen direkt los, einfach stramm. Gottes Wort sagt es, absoluter, bedingungsloser Gehorsam. Bedingungsloser Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Der hat klar verstanden, was der Herr gesagt hat und das tut er. Das hat er an anderen Stellen seines Lebens nicht getan. Der hat häufig genug die Prüfung seines Lebens nicht bestanden. Als er gesagt bekommt, zieh aus deinem Heimatland in ein Land, das ich dir sagen werde, da tut er diesen Zug aus dem Heimatland, ja, von Ur ins gelobte Land. Aber Gott sagt auch, und verlass dein Vaterhaus. Macht er nicht. Er schleppt seinen Vater mit und er schleppt seinen Neffen Lot mit. Und das ist die ganz große Katastrophe. Sein Vater blockiert ihn erst, der Terach, dass sie aus Haran nicht weiterkommen, deshalb kann er nicht ziehen. Vermutlich ist er zu alt gewesen, war zu beschwerlich für die Reise. Und sein Neffe Lot, auch die ganz große Katastrophe, das Land ist zu klein für Lot und Abraham. Die haben immer Streit, ihre Hirten. Und Lot, der nimmt ein furchtbares Schicksal dort im gelobten Land. Der hätte nicht reingehört, nicht? Aber da ist eben Abraham nicht gehorsam. So ein bisschen, ja, zieht ja aus, aber dann muss man das ja so menschlich machen. Da hat Gott das vermutlich nicht richtig gemeint. Ich ziehe schon aus meinem Vater aus, aber aus meinem Vaterland, aber meinen Vater muss ich damit nehmen. Und auch meinen Neffen, der hat doch keinen Vater mehr. Das war falsch. So ist das an anderen Prüfungen auch gewesen bei Abraham. Als er dann im gelobten Land ist, ist da eine Hungersnot. Und er hält es nicht aus im Land, sondern er haut ab. Auch wieder Stellungsbefehl Gottes missachtet. Er weiß es auch wieder besser. Geht nach Ägypten. Da wird seine Frau vom Pharao genommen halt, nicht? Problem für seine Familie. Und noch schlimmer, als das dann alles geklärt wird durch Gottes Gnade halt nicht, dann schleppen sie da so ein Mitbringsel mit, nämlich die Hagar. Er ist dem Wort Gottes nicht hundertprozentig gehorsam. Der nimmt die Hagar mit und da wissen wir, was daraus entsteht halt. Da haben wir die ganzen Probleme, die wir jetzt mit dem Islam haben, haben damit zu tun, dass damals einer nicht ganz genau hundertprozentig gehorsam war. So wie hier ganz großer Segen für das Volk Israel ist, ist vorher in seinem Leben der Ungehorsam so gewesen halt, dass das ganz großer Fluch für die Menschheit geworden ist. Oder der Punkt halt nicht eben, wo er dann eben nicht Gottes Stimme allein gehört. Gott sagt ihm, du wirst einen Sohn haben. Dann kommt kein Sohn, dann kommt kein Sohn und Sarah ist unfruchtbar. Dann kommt Sarah, die bequatscht ihn. Ja, du, Gott könnte es ja so gemeint haben, wir müssen ihm mal irdisch auf die Sprünge helfen halt. Hier ist doch meine Magd, nimm die doch halt nicht. Das gilt dann auch als mein Kind nicht. Das ist ja so eine Sache, das war damals im Orient so halt nicht, dass die Sklavenkinder halt der Herrin mitgehörten. Und dann geht er da und sagt, ja, müssen wir mal Gott auf die Sprünge helfen, nicht? Unser Gott hat es ja nicht drauf. Ja, und dann kommt eben der Ismael, aber kurz danach kommt auch der Isaak mit all den Problemen, die dann gewesen sind. Also da war Abraham überall nicht hundertprozentig gehorsam. So ein bisschen ja, aber nicht in letzter Konsequenz. Und da hat er die Prüfung nicht bestanden und da ist der Fluch über ihn und sein Haus und über die gesamte Menschheitsgeschichte gekommen. Aber da, wo er hundertprozentig gehorsam ist, gegen alle menschliche Vernunft. Vorher bei diesen Geschichten, die waren menschlich so vernünftig. Aber bei Gott waren die Irrsinn. Und da legt Gott überhaupt gar keinen Wert drauf, auf unseren menschlichen Intellekt. Ich möchte das in aller Deutlichkeit, Klarheit und Härte sagen. Gottes Wort interessiert der menschliche Intellekt überhaupt nicht. Das hier ist Gottes Wort, nicht Menschenwort. Und das Verbrechen der evangelischen Theologie im 20. Jahrhundert in Deutschland besteht darin, dass man da verneint hat, dass es Gottes Wort ist, sondern daraus Menschenwort gemacht hat. Und viele Christen, gläubige Leute, gehen leider hin und sagen, ja, so ein bisschen Gottes Wort, aber ich muss es ja auch mit meinem menschlichen Verstand noch verstehen und da muss ich hier drehen und da ein bisschen wegnehmen, damit es auch passend ist für meine Situation. Nein, dem Wort Gottes so gehorchen, wie es uns sagt. 1:1. Und das prüft Gott ab. Das prüft Gott ab. Und wenn wir das nicht tun, gibt es die Probleme. Mose, als er dem Volk aus dem Felsen Wasser machen soll, sagt Gott zu Mose, schlag mit dem Stab hier raus und sprich mit dem Felsen. Was macht er? Er spricht mit dem Volk, spricht nicht mit dem Felsen, was ja auch Quatsch ist. Man kann nicht mit einem Felsen sprechen, irdisch. Mit dem Volk sprechen, das macht irdisch Sinn. Und das tut Mose halt, er ignoriert den Befehl Gottes, spricht mit dem Volk, sagt alles, was ist und spricht nicht mit dem Felsen. Daraufhin wird Mose verflucht, er darf das Land nicht betreten, weil er eben nicht gehorsam worden ist. Er hat die Prüfung nicht bestanden, so ist das bei Gott. Wenn wir meinen, es ist ja irdisch so anders halt nicht und dann müssen wir ja Gott so ein bisschen auf die Sprünge helfen, der hat es nicht drauf, dann ist das eine Sünde, die Gott nicht durchgehen lässt. 5. Mose 28 heißt es, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten und tun alle seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle die Flüche kommen, von denen ich dir gerade gesagt habe. So ist es bei Gott, mit aller Klarheit und Härte. Gott prüft uns, er prüft nicht nur das Volk Israel, prüft nicht nur Mose, prüft nicht nur Abraham, ob wir seinem Wort gehorsam sind, das tut er auch bei uns. Und wenn ihr die Bibel lest, bitte, dann prüft euch selber, ob das, was Gott euch sagt, in eurem Leben umgesetzt wird. Viele Menschen lesen die Bibel, ich sage das ja immer wieder, lest die Bibel, aber manchmal habe ich den Eindruck, manche von euch, die lesen die so pflichtgemäß. Nicht? Der Latzel sagt, ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues Testament, das ziehe ich irgendwie runter. Dann liest man das pflichtgemäß und mechanisch halt nicht, so 20 Minuten investiert, Bibel zu, fertig, ab. Da hat man keinen Nutzen oder kaum Nutzen von. Ihr müsst die Bibel lesen und euch selber prüfen. Glaube ich das? Tue ich das? Habe ich das? Weiß ich das? Will ich das? Weil genauso prüft uns der lebendige Gott. Glaubst du das? Tust du das? Hast du das, was ich dir sage? Weißt du das? Und willst du das, was ich dir sage? Und dann wird Bibellesen zu einer ganz lebendigen, spannenden, wunderbaren, manchmal aber auch schwierigen Sache. Wenn man sich wirklich hinstellt und sagt, hier spricht Gott zu mir in seinem Wort. Und dann die Frage und die Selbstprüfung, bin ich dem gehorsam, ja oder nein? Die Bibel ruft uns dazu auf, wir sollen uns selber prüfen, 2. Korinther 13, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Und im Glauben stehst du dann, wenn du dem Wort Gottes, wenn du der Bibel gehorsam bist. Und da schaut der lebendige Gott drauf. Und ich sage das einfach mal so ein paar Beispiele. Prüf dich da bitte mal, wie du den Sabbat, den Sonntag heiligst. Prüf dich da, wie du mit dem Zehnten umgehst. Prüf dich da, wie du in deiner Nächstenliebe dastehst. Prüf dich in deiner Demut. Prüf dich in deiner Vergebungsbereitschaft. Da sagt die Bibel eindeutige Dinge. Aber ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge, wo dann Leute kommen und dann so, aber man muss das doch so verstehen. Und in meinem Leben muss das doch so sein. Das Wort Gottes ist eindeutig. Und bitte, prüft euch selber, weil der lebendige Gott euch prüft, ob ihr seinem Wort gehorsam seid. Ein drittes. Gott prüft den Menschen und dadurch wird deutlich, wer der Herr unseres Lebens ist. Isaak war das große Glück von Abraham. Isaak war der einzigste Sohn, den er hatte. Und man muss zur damaligen Zeit wissen, die Hoffnung auf die Auferstehung war noch eine sehr vage. Das war nicht eine sichere Heilsgewissheit, wie wir sie heute haben, sondern war eine vage. Und im Volk Israel war es so, man lebte in seinen Kindern weiter. Abraham dachte, ich lebe in meinem Sohn Isaak weiter. Und jetzt soll er diesen Sohn opfern. Damit opfert er nicht nur sein geliebtes Kind, er opfert auch sein eigenes Leben mit. Das muss man hier so vom hebräischen Kontext mitsehen. Aber er ist dazu bereit, weil es etwas Höheres in seinem Leben gibt, als seine eigene Familie, als seinen eigenen Intellekt, als sein eigenes Leben. Nämlich Gott, den Herrn. Der hat an Gott geglaubt und das erste Gebot befolgt, noch bevor das erste Gebot dem Volk Israel überhaupt gegeben war. Indem wir Gottes Wort hören und es befolgen oder eben nicht befolgen, wird deutlich, wer der Herr über unser Leben ist. Als Jesus Christus dem reichen Jüngling sagt, Folgendes ist zu tun, das und das und das mache ich, gar kein Thema, Vater und Mutter ehren, nicht ehebrechen, nicht stehlen, all diese Dinge. Aber als ihm gesagt wird, du musst alles abgeben und den Armen geben und ihm nachfolgen, da macht er einen Strich, weil der Herr seines Lebens nicht der lebendige Gott ist, sondern die Kohle, das Geld. Und das prüft Gott. Lukas 9, Jesus spricht zu jemandem, folge mir nach, der aber spricht, Herr, lass mich zuvor hingehen, meinen Vater begraben. Jesus aber sprach, lass die Toten ihre Toten begraben, du geh hin, verkündige das Reich Gottes. Auch hier wieder ganz klar, eine Prüfung für diesen Mann, der da berufen ist. Was ist denn jetzt wichtig? Dein Vater beerdigen ist sicherlich wichtig, aber wichtiger ist Jesus Christus, ist der lebendige Gott. Und das wird bei den Prüfungen deutlich, dass wir das auch selber erkennen können. Wer ist denn unser Herr? Noch einmal, erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Heute Morgen sitzt vermutlich niemand hier, der ein Problem hat, sich irgendwie mit anderen Göttern, der zu Hause irgendwie eine Götterstatue hinstellt von Buddha oder irgendwelche anderen Blödsinnssachen macht halt. Nein, da hat von uns vermutlich keiner ein Problem. Aber wisst ihr, was unser Problem ist? Dass wir selber Herren sein wollen. Wir sind unsere eigenen Herren. Wir sind die Chefs. Es gibt einen Roman des isländischen Nobelpreisträgers Laxness, der heißt Sein eigener Herr sein. Das ist so, das sind 30er Jahren, so ein bisschen ja, so romantisch, wie jemand eben so seine eigene Scholle baut und sein eigener Herr wird, nicht sich aus Dingen befreien, sein eigener Herr sein. Und im Roman sagt dann der Protagonist, Leute, die nicht unabhängig sind, sind keine Leute. Und das ist bei ganz vielen Leuten ganz tief drin, bei ganz vielen Menschen, dieses Denken, ich muss mein eigener Herr sein, frei sein. Aber wir sind nicht frei. Wir sind Geschöpfe des lebendigen Gottes. Er ist Herr. Und wenn wir uns zu den Herren machen, dann ist das ebenfalls Götzendienst. Dann sind wir die oberste Instanz in unserem Leben. Und das ist ganz wichtig, und das merken wir bei den Prüfungen, in die wir gestellt werden, wer der Herr ist. Sind wir es oder ist es der lebendige Gott? Gott sagt mir was über mein Geld, was ich am Konto habe, passt mir überhaupt nicht rein, ist so unvernünftig halt. Wem gehört denn jetzt mein Bankkonto? Mir oder dem lebendigen Gott? Wer ist der Herr meines Lebens? Ich habe da so eine tolle Frau kennengelernt, halt nicht. Ich bin zwar verheiratet, halt nicht, aber kriegt ja auch keiner mit und ich könnte ja und hin und her, aber Gott sagt mir, wer ist denn der Herr meines Lebens? Meine Triebe, ich oder der lebendige Gott? Es gibt einen Herrn, das wird in den Prüfungen deutlich für uns, wer der Herr ist. Und deshalb ist es gut, ist es ein Segen, wenn wir in Prüfungen geführt werden, dass wir das immer wieder erkennen und uns gegebenenfalls korrigieren können. Prüfungen sind ein Segen, das ist kein Wort von mir, sondern viele, viele müssen Sie mal gucken im Internet, wenn Sie es eingeben, nicht was berühmte christliche Männer und Frauen gesagt haben über Prüfungen. Hudson Taylor, Zeiten der Prüfungen sind immer ein Zeiten des Segens. Oder John Wesley, Prüfungen sind nichts als verkleidete Segnungen. Prüfungen sind ein Segen, weil wenn wir sie bestehen, wird nochmal klar, wer der Herr ist. Da wird der Herr auf das Podest gestellt. Und das ist der große Segen für unser Leben, so wie für Abraham hier. Ich möchte das deutlich machen an einem etwas banalen Beispiel aus der Medizin, was Prüfung für ein Segen sein kann, auch wenn es für den Moment erstmal schwer ist. Vor einiger Zeit hat mir ein Bruder erzählt, schon über 60, er war beim Arzt, hat sich durchchecken lassen halt, und da wurde festgestellt, dass der PSA-Wert, also das prostataspezifische Antigen, das ist eben so ein Indikator, wenn man Probleme mit der Prostata hat als Mann, dass das nicht mehr in Ordnung ist. Er hatte sich prüfen lassen, seine Blutwerte, und dann war klar, hier stimmt was nicht. Und dann konnte der Arzt initiativ werden, dann haben die einen kleinen Eingriff gemacht halt, das konnte alles in den Griff bekommen werden halt nicht, und der Mann ist gesund, er war sehr dankbar um diese Prüfung. Die Prüfung war natürlich als erstes ein Angriff an ihn. Als der Arzt sagte, wissen Sie was, da ist was mit Ihrem PSA-Wert nicht in Ordnung, wir müssen da etwas machen. Ist das natürlich erst etwas, was man nicht will. Man möchte natürlich gerne vom Arzt hören, alles in Ordnung, alles prima, kommen Sie im Jahr wieder. Aber der Mann war so dankbar, dass das erkannt worden ist, dass was getan werden konnte, damit das alles wieder körperlich, medizinisch gesund wurde. Weil eine Prüfung da war. Und so ist es auch bei den Prüfungen Gottes. Da können wir feststellen, zu unserem eigenen Segen, für unsere geistliche Gesundheit. Wer ist denn der Herr? Bin ich es? Bin ich der Chef? Sitze ich auf dem Thron in meinem Leben? Oder sitzt der lebendige Gott in meinem Leben auf dem Thron? Und nochmal, es ist manches schwer im Leben als Christen. Manches verstehen wir nicht. Manche Prüfung ist hart. Vielleicht nicht ganz so hart wie die bei Abraham, aber dem Wort Gottes gehorsam sein ist in dieser Welt manchmal sehr schwer. Glaubt mir bitte, das weiß ich, wenn ich euch jetzt so anpredige. Ich weiß auch, was es heißt, in Prüfung stehen. Und ich weiß auch, was es heißt, in Prüfung Gottes leider nicht bestehen zu können. Aber ich weiß, dass da, wo ich sie bestanden hatte durch die Gnade Gottes, dass ich gesegnet worden bin. Und ich bin dankbar, wann immer Gott mir das zeigt, wo ich mich auf den Thron in meinem Leben setze halt und er droht nicht mehr die Nummer eins zu sein. Und da dürfen wir dankbar sein, weil dann müssen wir handeln, dann müssen wir in die Buße gehen. Passionszeit ist ja eine Buße, dann müssen wir in die Buße gehen und das reinigen. Dann müssen wir neu gehorsam werden dem Worte Gottes. Und das können wir, und jetzt passt bitte auf, das können wir deshalb genau aus demselben Grund wie Abraham, und zwar noch viel stärker als Abraham. Wisst ihr, warum Abraham gehorsam sein konnte? Nicht, weil das so ein starker Glaubensheld war, sondern weil er eine Sache im Glauben gefasst hatte. Davon spricht Hebräer 11, 17, 18. Da heißt es, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, denn er dachte, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Der geht dahin und sagt, es ist irdisch aller Wahnsinn, ich verstehe hier gar nichts. Aber, und das sagt er, Gott kann auch von den Toten auferwecken. Und deshalb tut er das und wird so gesegnet. Und wisst ihr, wir wissen das ja nicht spekulativ, Gott kann nicht. Gott erweckt von den Toten auf. Und mit diesem Wissen dürfen wir in alle Prüfungen hineingehen. Da, wo wir uns auf den Thron in unserem eigenen Leben setzen, wo wir zu dem eigenen Herr unseres Lebens werden und denken, wir müssen in dieser Welt nach unseren Spielregeln, nach unserem Intellekt leben, da dürfen wir eines nicht vergessen. Es gibt einen Gott, der kann von Toten auferwecken. Der weckt von Toten auf. Dem ist nichts unmöglich. Und dann nehme ich wieder mal ganz schnell, stehe ich auf, gehe von meinem Thron runter und lasse den gnädigen, dreieinigen Gott sich draufsetzen, weil der ganz andere Möglichkeiten hat als ich mit meinem Intellekt. Abraham hat ahnen dürfen im Glauben, Gott kann von den Toten auferstehen, deshalb kann er die Prüfung bestehen. Und du wirst die Prüfung des Glaubens bestehen, wenn du das immer wieder fest vor Augen hast. Gott erweckt von den Toten auf. Bei diesem Gott, an den du glaubst, den dreieinigen Gott, ist nichts unmöglich. Sei du nur ganz stumpf dem Wort Gottes gehorsam. Egal, was das Wort Gottes dir sagt. Befolgen und du wirst sehen, wie du schlussendlich gesegnet wird. Und das ist der letzte Punkt der Predigt. Gott prüft den Menschen und wer die Prüfung Gottes besteht, der wird reich gesegnet. Eine unmenschliche Wahnsinnsprüfung, die er zu bestehen hat. Er soll seinen eigenen Sohn opfern. Und er geht hin, er hat ihn gebunden auf das Holz, er hat das Messer schon in der Hand. Und dann kommt die Stimme des lebendigen Gottes und sagt, tu das nicht. Aber so heißt es hier, weil du das getan hast, weil du solches getan hast, deines einzigen Sohnes nicht verschont hast, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besetzen und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet. Und dann kommt es, weil du meiner Stimme gehorcht hast, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Gehorchen wir der Stimme des lebendigen Gottes. Also wenn wir klar verstanden haben, in der Bibel lese, in der Predigt, hier hat Gott mir ein ganz klares Wort gegeben, hier ist ganz klar, eindeutig klar. Und wenn du dem gehorchst, wirst du gesegnet werden, auch wenn du das vielleicht zu Lebzeiten gar nicht mehr erlebst. Abraham hat diesen Segen nicht mehr erleben dürfen hier auf Erden. Das erlebt er jetzt in der Ewigkeit. Dass aus seinem Geschlecht, das muss man sich vorstellen, der Heiland, der Messias, Jesus Christus, der lebendige Gott kommt. Dass sein Geschlecht tatsächlich so zahlreich sind, dass es wie Sand am Ufer des Meeres ist. Und dass seine Nachkommen die Feinde der Tore besetzen. Es ist Wahnsinn, Wahnsinn. Aber das ist nur deshalb, weil er gehorcht hat, weil er losgelassen hat. Er hat gehorcht und hat das Irdische, was eigentlich so richtig und wichtig ist, losgelassen und wurde dadurch gesegnet. Und das ist ein geistliches Grundprinzip, was uns die Bibel sagt. Wenn wir bereit sind, Irdisches loszulassen, wo wir mit meinen unser Leben erhalten zu können und ganz auf den lebendigen Gott werfen, da kriegen wir umso mehr. Das Empfangen im Loslassen, der Weltmensch, der irdische Mensch, der lernt nur das Zugreifen, zupacken, raffen, ich nicht. Schon die kleinen Kinder, also die können zupacken, nicht so klein wie sie sind, aber die kleinen Händchen, die können zupacken halt. Zupacken kann der Weltmensch, immer packen halt nicht. Loslassen, das ist etwas, was der Weltmensch nur dann lernt, wenn er zum geistlichen Mensch wird. Loslassen. Und im Loslassen, da liegt der Segen. Lukas 9, 24, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Oder beim Geld, Maleachi heißt es, da sagt Gott, bringt den Zehnten in voller Höhe und prüft mich damit, ob ich euch damit nicht das Himmelsfenster auftue und den Segen herabschütte. Nicht, wenn wir den Zehnten geben, ich spreche da auch als eigene Erfahrung, ich überlege ja manchmal so, macht das jetzt Sinn und wie muss ich ihn jetzt geben, vom Brutto, vom Netto, wie muss ich das jetzt mit Gott verhandeln halt nicht, wie ist das halt nicht, und dann überlegt man, ist das wirklich so, man ist ja eher so geneigt, so ein bisschen weniger, nicht, das ist der Weltmensch, ein bisschen weniger. Das ist ihr das gedacht, nicht, zupacken. Aber Gott sagt uns, nun macht bitte mal die Probe aufs Exempel halt, nicht? Lasst mal los. Nochmal, das sind nicht meine Worte, das sind Worte, die ich mir angesichts meiner, Entschuldigung, wenn ich sage, Geldgeilheit immer wieder anhören muss halt, nicht? Lass los, nicht? Und prüfe mich damit, ob ich euch da nicht das Himmelsfenster auftue und den Segen rausschütte. Also ich will jetzt niemanden veranlassen, was weiß ich, dass er jetzt der Gemeinde St. Martinis sonst was spendet, das nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Loslassen, im Loslassen ist der Segen. Irdisch ist es so unvernünftig, aber bei Gott gilt nicht die irdische Intellektualität, gilt nicht die weltliche Zeit- und Zinsrechnung. Da laufen ganz andere Programme ab. Da gibt es nur ein Programm, gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und dann empfängt man. Und das ist ein Grundprinzip. Loslassen und dadurch empfangen, wie Abraham. Der hat alles verloren, er ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Und da kriegt er den ganz großen Segen, als er von allem Irdischen gelassen hat, von seinem eigenen Leben, von seinem eigenen Glück, von seinem eigenen Sohn, kriegt er alles geschenkt. Warum? Weil er dem Wort Gottes gehorsam ist. Weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und das schärft uns die Bibel immer wieder ein, dass da, wo wir wirklich so leben, wie die Schrift es sagt, dass wir gesegnet werden. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Seite. Seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Oder Matthäus 7, wo am Ende der Bergpredigt Jesus sagt, wer mein Wort hört, und es tut, es befolgt, meiner Stimme gehorcht. Der ist wie ein Mann, der sein Haus auf festen Fels baut, egal was damit passiert. Er hat Bestand. Und das ist etwas, wo wir Segen mitbedingen können in unserem Leben. Wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind. Weil dann werden wir die Prüfung Gottes bestehen und dann wird er uns segnen. Nicht, und das sage ich auch, dass dann alles in Ordnung ist. Das heißt dann nicht jedes Leben, das in Gehorsam vor Gottes Wort geführt wird, wird 90 Jahre dauern, halt bei bester Gesundheit und glücklicher Ehe und. Das nicht. Aber man kann das schon für die Allgemeinheit sagen. Wer nach dem Wort Gottes lebt, der wird in diesem Leben viel mehr Segen kriegen als derjenige, der das Wort Gottes ignoriert. Also, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Würden wir von VW jetzt nehmen, 100.000 Golfs, die würden ausgeliefert werden und die 100.000 Besitzer würden die nächsten 10 Jahre den Golf genauso pflegen, warten und behandeln, wie VW es sagt. Dann wäre klar, was mit diesen 100.000 Golfs wäre. Die wären in einem besseren Zustand, als wenn man eine andere Gruppe hätte, auch wiederum 100.000 Leute mit ebenfalls 100.000 Golfs, 10 Jahre, und die würden sagen, wir interessieren uns nicht für die Herstelleranweisung, wir machen mal selber, wie wir denken. Ein paar würden es ein bisschen hinkriegen, aber wir wüssten ganz genau, was in der eine Gruppe wäre, halt, die ohne die Herstelleranweisung leben würde, ihre Autos behandeln würden, und die anderen mit. Die 100.000, das wären viel, viel bessere Fahrzeuge, wären viel mehr Fahrzeuge noch in Schuss, die wären viel mehr aufs Ganze gesehen in Ordnung als die anderen. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes halt. Garantiert. Das ist die Herstelleranweisung für unser Leben. Hier spricht Gott mit uns, wie Leben funktioniert. Und glauben Sie mir, wenn wir das als Ganzes halten, dann werden wir gesegnet sein, als wenn wir als Ganzes das nicht halten. Für den Einzelnen mag das manchmal anders sein, deshalb sage ich das nochmal. Aber aufs Ganze kann man das ganz genau so sehen. Das haben übrigens auch die Brüder des reformierten Glaubens gesehen. Die haben dann eine extra Lehre daraus entwickelt, den Syllogismus Practicus, dass die Brüder erkannt haben, dass wenn Menschen dem Wort Gottes gehorsam sind, dass es ihnen dann hier auch auf Erden besser geht. Ja, dass sie auch materiell reicher gesegnet werden. Nicht nur, dass sie glücklicher werden, sondern dass es ihnen auch in allen Dingen, im wirtschaftlichen, auch im ganzen Gebilde besser geht. Und ich kann euch das nur sagen, ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Genauso ist es. Wenn ihr das Wort Gottes befolgt, wenn ihr die Prüfung Gottes besteht, dann werdet ihr gesegnet werden. Und andersrum, wenn ihr es nicht tut, wird euer Leben immer wieder Schiffbrüche erleiden. Ich habe die Prüfung, die Predigt begangen, indem ich gesagt habe, geschafft. Es ist ein tolles Gefühl, wenn man eine Prüfung bestanden hat. Und Abraham jetzt in der Ewigkeit, der freut sich darüber, über die Prüfung, die er bestanden hat. Auch wenn die Prüfung wirklich schwer war. Und ich möchte euch das mitgeben für eure Prüfungen, vor denen ihr steht, die vielleicht kommen werden oder in denen ihr momentan drin seid. Bleibt am Wort Gottes. Und ihr werdet gesegnet werden und werdet es spätestens in der Ewigkeit erleben, wie Abraham, welchen Segen ihr dadurch bekommen habt, weil ihr eben Gottes Wort gehorsam gewesen seid und weil ihr seine Prüfungen bestanden habt. 4 Punkte, Gott prüft den Menschen. Gott prüft den Menschen, aber er reizt ihn nicht zur Sünde. Zweitens, Gott prüft den Menschen und schaut, ob wir seinem Wort gehorsam sind. Drittens, Gott prüft den Menschen und dadurch wird deutlich, wer der Herr unseres Lebens ist. Und viertens, Gott prüft den Menschen und wer die Prüfung Gottes besteht, der wird reich gesegnet. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben, an deinen Prüfungen und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.